all in, alles hergeben, alles bekommen, ein Leben in der Nachfolge Jesu in zwei Teilen. Wir fangen heute Morgen an und dann das Happy End heute Nachmittag. Heute Morgen ist auch schon ein Happy End und dann bei dem Workshop auch ein paar Gedanken dazu, wenn der Glaube verdunstet, die auch damit zu tun haben. Ich möchte anfangen mit einer Passage, die ich kann nicht genug haben von dieser Passage, wie von vielen in der Bibel. Und das ist das Ende von Johannes Evangelium. Ich lese es vor, und wenn du die Bibel dabei hast, super, wenn dich einfach mal zuhören. Johannes 21, 15, an dieser Stelle werden wir uns hängen. Als sie nun gefrühstückt hatten, spricht Jesus zu Simon Petrus: Simon, Sohn des Johannes, liebst du mich mehr als diese? Er spricht ihm: Ja, Herr, du weißt, dass ich dich lieb habe. Spricht er zu ihm: Weide meine Lämmer. Und wieder spricht er zum zweiten Mal zu ihm: Simon, Sohn des Johannes, liebst du mich? Spricht zu ihm: Ja, Herr, du weißt, dass ich dich lieb habe. Hüte meine Schafe. Dritte Runde. Simon, Sohn des Johannes, hast du mich lieb? Petrus wurde traurig, dass er zum dritten Mal zu ihm sagte: Hast du mich lieb? Und schwor: Herr, du weißt alles, du erkennst, dass ich dich lieb habe. Und Jesus spricht zu ihm: Weide meine Schafe. Wahrlich, ich sage dir, als du jünger warst, gürtest du dich selbst und gingst, wohin du wolltest. Wenn du aber alt geworden bist, wirst du deine Hände ausstrecken und ein anderer wird dich gürten und hinbringen, wohin du nicht willst. Dies aber sagte er, um anzudeuten, mit welchem Tod Petrus Gott verherrlichen sollte. Erster Teil seines Lebens war: Ich gehe hin, wo ich will. Zweiter Teil seines Lebens: Ich gehe hin, wo du willst. Petrus hätte in Schulzeug nicht allzu gut abgeschnitten. Wir haben immer so ein Verhaltungs-, die Pädagogen wissen, man hat so ein Blatt, wo man das Verhalten von einem Kind ankreuzen muss. So Sachen wie: Er zeigt sich respektvoll, höflich gegenüber allen Mitmenschen. Er zeigt sich hilfsbereit in der Gemeinschaft. Er befolgt Klassen- und Schulregeln. Ist in der Lage, Konflikte friedlich zu lösen. Er geht mit Erfolgen und Misserfolgen angemessen um. Ich denke auch, was erwarten wir von unseren Kindern? So lauten die Rubriken, unter denen ich als Fachlehrerin das Sozial- und Arbeitsverhalten eines Grundschülers am Ende eines Schuljahres und mittendrin auch beurteilen, bewerten und in der passenden Spalte auf dem Zeugnis ein kleines Kreuz setzen musste. 1 bis 5, ganz rechts, gar nichts. Und ganz links, wenn die Kreuze alle links sind, hat die Mama immer aufgeatmet. Petrus, der Mann an der Spitze der Männermannschaft, die die Welt auf den Kopf stellen sollte, hätte für sein Verhalten in einem modernen Schulzeugnis nirgendwo den Vermerk zutreffend bekommen. Respektvoll und höflich, nicht in dem Moment, als er versucht, Jesus am Gang zum Kreuz zu verhindern. Ja, Jesus, das kannst du nicht bringen. Wie er Jesus rumkommandiert hat, ist es ziemlich krass. Hilfsbereit in der Gemeinschaft, naja, befolgt Regeln. Ja, ist gerne an der Spitze, gerne der Leitwolf, kommandiert die anderen gerne herum. Einmal hat er ein Ohr abgehackt, als irgendwas ihm nicht nach dem Sinn ginge, um einen Gegner auszuschalten. Naja, Konflikte hat er eher angezettelt als gelöst. Erfolge hat er überdurchschnittlich gut verkraftet. Misserfolge gar nicht. Das ist Petrus 1, Petrus 01. Anweisungen folgen, naja, kommt drauf an welchen, oder? Immer. Zwar distanziert manchmal, strampelnd, aber ab und zu hat er Anweisungen befolgt. Gute Theologie, Bildung, biblische Theologie ist wichtig. Aber Jesus hatte keinen einzigen gebildeten Fachtheologen in seiner Mannschaft. Und er machte sich nicht auf zu den Rabbinerschulen, um die Elite-Priesterklasse anzuklopfen, um sein Team da zusammenzurufen. Und die haben es ihm nie verzeihen können. Er vertraut den Startschuss seiner Kirche einer Gruppe von kompletten, fachfremden Nicht-Akademikern an. Das muss in unsere westlichen Köpfe ein bisschen reinsinken. Er marschiert an den Torhütern der politischen und theologischen Elite seiner Zeit, den Gedankenführern dieser Welt, ohne sie eines Blickes zu würdigen, schnurstracks vorbei. Er versucht nicht, den kulturellen Mainstream seiner Zeit anzuzapfen. Das ist das skandalöse und sensationelle an Charles Studd. Er war ein hochgebildeter Cambridge-Absolvent. Die Welt lag ihm zu Füßen, kam aus den entsprechenden Kreisen auch, von und zu plus. Und das alles aufzugeben, das hat Kraft, das ist unwahrscheinlich selten. Ein anderer aus Oxford, der war auch in Cambridge, ich bin immer in seinen alten Räumen vorbeigeradelt, er hieß C.S. Lewis. Ein absolutes Spitzengenie des Intellektualismus. Und von ihm kann man Demut lernen. Was er gesagt hat, ist alles für die Katz, was ich geleistet habe. Er war absoluter Spitzendenker seiner Zeit, bis er Jesus getroffen hat oder begegnet ist. Und nicht ohne Grund, dass Jesus sich an die Handwerker wendet. Seine Welt ist der Gestank einer Fischerei. Petrus, Duft von Seilen, Schleim, Fischgräten. Also wenn du Fisch nicht magst, ich dachte neulich an Jonas, da drinnen drin zu sein. So halb verdaute Fischreste 3 Tage lang, das wäre für mich die absolute Strafe. Knarrende Bretter im Boot, Witterungen, schwitzende Körper, Gefahren auf See, Schürfwunden an den Händen vom Ziehen der Netze, durchwachte Nächte. Es gab nicht sehr viel Urlaub in diesem, gar keinen. Die wussten nicht mal, was Urlaub ist. Knochenharte Arbeit. Liebe Ladies, das war ein Leben mittendrin. Vielleicht ähnlich wie manche, die sich mit letzten Kräften hierher geschleppt haben. Danke, dass du gekommen bist. Die vielleicht nicht geschlafen haben aus Sorge oder irgendwelche Waschmaschine, Kopfkino geht durch deinen Kopf und du findest den Ausschaltknopf nicht, wie bei mir oft der Fall ist. Machst dir Sorgen, sollte ich das machen? Und wenn ich das mache, nee, aber das kann ich auch nicht, nee. Egal, was ich mache, es wird irgendwelche Konsequenzen haben und dann irgendwann mal schläfst du ein, wachst auf und denkst, ich habe keine Lust auf diesen Tag. Das war das hoch 10, wahrscheinlich bei Ihnen. Die Frauen versuchen zu Hause über die Runden zu kommen oder die Arbeit ist so hart, dass man sich absolut nicht leisten kann, sich überhaupt Gedanken zu machen, wie es mir geht. Das war ihr Leben. Das Bestehen in diesem harten Alltag ist die Ausbildung für das, was später kommt. Gerade aus dieser Umgebung heraus lernen sie, was es bedeutet, Reich Gottes zu bauen. Warte nicht, bis dein Leben saniert ist. Warte nicht, bis all die Checkliste abgehakt ist. Warte nicht, bis du dich in der Lage fühlst. Da können wir hiervon lernen, mittendrin. Was machen die dann? Die haben genau das Leben wie wir. Wir wissen, dass Petrus' Schwiegermutter schwer krank war. Man lebte sehr nah an dem Tod. Das war einer der Vorteile, in Afrika aufzuwachsen. Und ich hatte einen Onkel, ich habe seine Geschichte auch hier dabei, am Rande der gefrorenen Welt, in existenziell gefährlichen Situationen zu leben. Du entdeckst, was in dir alles drin ist. Die afrikanischen Frauen hatten keine Zeit zu trauern, wenn sie schon wieder ein Kind verloren haben. Es war halb, gell? Also 50% der Kinder hat nicht überlebt. Und dann standen sie auf, zurück in den Alltag. In meinem Onkel in der Arktis, der Abschiedsgruß war nicht auf Wiedersehen, sondern falls wir uns jemals wiedersehen. Das ist eine ganz andere Liga, in der man emotional und seelisch bestehen muss. Und ich denke, das muss so hier ähnlich sein. Und so, wenn du hier bist mit schwerem Herzen, vielleicht gibt es hier Gedanken für dich, die ermutigend sind. Und ich treffe auf bei vielen Frauenfrühstücken, da gibt es immer einen Cocktail von Schicksalsschlägen. Ein krankes Kind, ein behindertes Enkelkind auf die Welt gekommen, die Sorge drum, ein geliebter Mensch gestorben, Trauer und nochmal Trauer. Eine Krebsdiagnose, Geldprobleme, Spannungen in der Ehe, Spannungen in den Beziehungen, Spannungen in der Gemeinde, fehlende Mitarbeiter an allen Ecken und Enden. Und jede von euch kann wahrscheinlich eine Liste schreiben von mittendrin. Dein Leben mittendrin. Wenn wir jetzt ein paar Seminare hätten, würden wir da vielleicht so damit anfangen. Wo ist dein mittendrin, wo du Jesus einladen möchtest? Und dann kommt der Petrus, impulsive Tollpatsch, eine Begabung hatte er, das war in jedes Fettnäpfchen hineinzuspringen, das es gab. Er trägt sein Herz auf der Ärmel, er ist von sich selber komplett überzeugt. Lasst uns Hütten bauen. Wir müssen diese Herrlichkeit festhalten. Erinnert ihr euch? Er ist der, der springt aufs Wasser. Also man wird müde, wenn man sehr viel von ihm liest, weil immer Action, Action, Action. Es gibt nur eine Stelle, wo er kurze Zeit sprachlos ist, und das ist auf dem Berg, wo Jesus verherrlicht wird. Da sind ein paar Augenblicke, wo Petrus keine Meinung hat, bis er die glorreiche Idee hat, die Hütten zu bauen. Er ist ehrgeizig. Matthäus 19, 27 bis 28. Siehe, wir haben alles verlassen und dir nachgefolgt. Aber wo ist die Belohnung? Ist so ein bisschen anders wie City Start. Kein Opfer für mich, zu groß für dich. Ich will die Rendite. Ich will die Gegenleistung, Herr. Was bringt's uns? Die Füße waschen. Erinnert ihr euch? Jesus wäscht ihnen die Füße. Er kapiert gar nicht, was da los ist. Wie kannst du? Du bist doch der König. Und Jesus sagt, du, wenn ich dir die Füße nicht waschen kann, vergiss die ganze Aktion. Er hat gesagt, dann wasch alles. Also die Stimmungsschwankungen sind auch ein bisschen anstrengend. Hochgeistlich und dann auf den Boden der Realität. Überschätzt sich maßlos, alle anderen verlassen dich, ich nicht. Ich stehe zu dir, Jesus, ich bin hier dabei für the long haul, für den Marathon. Es gibt ein paar Sachen, in Petrus 1 sind wir, all in, die Petrus richtig macht. Er schläft ein mitten im Gebetstreffen, wo Jesus sagt, könnt ihr nicht eine Stunde mit mir wachen? Also ich mag diesen Kerl, ich so viel von meinem, unserem Alltag in seinem Leben. Und die Bibel ist schonungslos ehrlich. Das spricht so für ihre Authentizität, weil wenn Gott versucht hätte, irgendwas hier zu verkaufen, zu vermarkten, also ich hätte es ein bisschen anders gemacht. Ein paar andere, so ein bisschen salonfähige Schaufensterpuppen nach vorne geschoben, noch nicht ein Petrus. Ein paar Sachen macht er richtig. Er ahnt nach und nach, hier läuft nicht meine Geschichte. Hier läuft eine andere Geschichte. Es ist nicht meine Geschichte hier. Seine Geschichte war ja eindeutig. Jesus, Messias auf dem Thron und ich daneben. Jesus, Messias, Israel wieder in der vergangenen Herrlichkeit wie zur Zeit David und ich der Stellvertretende. So. Messias im Wartestand, Heiliger Geist Junior, so ein bisschen war er unterwegs. Im Glanz seiner Majestät sonne ich mich auf. Nicht nur er. Das war die Geschichte, in der diese Männer lebten. Das vergessen wir oft. Und das erklärt diese Schockstarre, als die ganzen Entwicklungen zur Passion hin sich entfalten, warum sie komplett unvorbereitet sind, obwohl Jesus versucht hat, immer wieder zu sagen, Leute, es geht nicht nur um die Rettung Israels, es geht um eine viel größere Rettung. Und es geht nicht um Glanz und Glorie, Prestige, rote Teppiche, Autogrammstunden in den Machtzentralen, Verbannung der Römer und wir alle, die Herrschenden. Nein, nein, der dient, ist der Letzte. Es ist das umgekehrte Reich. Der groß sein will, muss klein werden. Die Werkzeuge dieses Reiches sind nicht ein Schwert. Die sind ein Tuch zum Abtrocknen von Füßen, ein Eimer, eine Bratpfanne, um Fisch zu braten, Taschentuch, um Tränen abzuwischen. Das ist ein anderes Reich, Leute, hat er versucht, ihnen immer wieder zu sagen. Er nimmt ein Kind, stellt es in die Mitte und sagt, so müsst ihr werden. Kinder sind die, die das besser kapieren als Erwachsene, um was es geht. Und die kommen nicht mit, denn wie auch wir, mit ihrem menschlichen Denken. Aber drei Punkte, wo er was verstanden hat. An entscheidenden Stelle, Nachfolge, bedingungslos, all in. An dem Moment, wo Jesus zum ersten Mal sagt, kommt mir nach. Und ich werde euch zu Menschenfischern machen, Matthäus 4, 19. Und sie, die drei an der Spitze dieser Truppe, Petrus, Johannes und Jakobus brachten die Boote ans Land, verließen alles, folgten ihm nach. Und die haben zwar nicht gewusst, was sie damit tun, wie die meisten von uns, aber sie machen es. Sie wissen entweder ganz oder nichts bei diesem Jesus. Ich vermute, sie haben ihn vorher schon gekannt. Also aus den Berichten heraus kann man ein bisschen schließen, dass es nicht einfach ein Deus ex machina, nicht aus heiterem Himmel, dass der Herr sie gestoßen, geschubst hat, sondern es gibt immer eine Vorgeschichte in diesen Geschichten. Die haben ihn wahrscheinlich eine Weile beobachtet. kennen ihn vielleicht von Kindheit, wer weiß. Und dann kommt dieser Moment der Entscheidung. Die verließen alles, folgten ihm nach. Und dann gibt es diese zweite Sternstunde, All In, wo Jesus fragt, was sagen die Menschen, wer ich bin und was sagt ihr? Und Petrus, der Großmaul Petrus, auch an dieser Stelle ist der, der damit rausplatzt. Du bist der Christus, du bist der Messias. Mit anderen Worten, du bist das Ziel all unserer Sehnsüchte. Auch in all seinen Fleischlichkeit, in seinen impulsiven Reaktionen, in seinen ungehobelten Lebensstil hat er das erkannt. Das ist der, den ich suche. Und egal, was sonst im Leben geschieht, ich will bei dem sein. Die erste Frage, die sie Jesus gestellt haben, war nicht, was hast du zu bieten? War nicht, was ist deine Theologie, was ist deine konfessionelle Richtung? Was denkst du zu dem und jenem? Wie gut ist die Bezahlung? Wie viele Mitarbeiterstunden müssen wir einlegen? Ist es nur für Ehrenamtliche? Gibt es eine gute Anlage? Wie sind die Musiker? Nichts davon. Die haben nur eine Frage. Und das ist, wo hältst du dich auf? Wo ist dein Kühlschrank? Wo können wir bei dir in der Küche sitzen? Und Jesus bringt sie immer wieder zurück auf die Einfachheit des Evangeliums. Dir nah zu sein, ist mein Glück. Psalm 73. Und Simon Erkenntnis, er ist es. Manchmal sind diese Mini-Erkenntnisse reichen, um durch die Dickichte der Spannungen und der Widerstände durchzukommen. Und Jesus sagt zu ihm, glückselig bist du, Simon, Barjona, denn Fleisch und Blut haben es dir nicht offenbart, sondern mein Vater, der in den Himmel ist. Du bist Petrus, das sind die bewegendsten Worte, die Jesus zu ihm gesagt hat, auf diesem Felsen. Petrus ist mein Wortspiel, das heißt Stein. Kephas Petrus, der kleine Stein. Und auf diesem Felsen, er macht einen Felsen draus, werde ich meine Gemeinde bauen, des Hades Pforten, wenn sie nicht überwältigen. Wow, da ist Petrus aber wirklich all in. Das ist ja sein Traum. Die Tore des Hades, den Toren zu widerstehen. Und dann wird es noch besser. Also ich denke, ich kritisiere Jesus ungern. An dieser Stelle frage ich mich, war das pädagogisch weise, was er ihm gesagt hat? Darf man ja denken, weil er manchmal wirklich sehr provoziert. Ich werde dir die Schlüssel des Reiches der Himmel geben. Jesus, das sagst du ausgerechnet dem Petrus. Sagst du jemandem, der ein bisschen bescheidener ist. Was immer du auf der Erde binden wirst, in den Himmel gebunden sein, und was du auf der Erde lösen wirst, wirst du in den Himmel gelöst. Das ist ganz schön viel Power, was er kriegt. Matthäus 16, 17 bis 19. Nur, Jesus weiß ganz genau, was er sagt und was er macht. Petrus dann wird tatsächlich, kommt in einen diesen Höheflug von, ich bin der Beste, ich bin der Coolste, guck mal mich an, was Jesus alles von mir hält. Und dann kommt diese, hinter mich Satan. Hinter mich Satan, wo Petrus sagt, das Kreuz, nö, niemals, hey komm, wir sind auf dem Weg nach Jerusalem, wir räumen die Römer weg. Und dann der Thron und roter Teppich und alles. Und das ist die Stelle, wo Jesus zu ihm sagt, hinter mich Satan. Also seht ihr diese Achterbahnen, da wird es einem ganz arg schwindelig. Petrus in seiner Geschichte, all in. Momente der Erleuchtung, die ihm zeigen, es läuft hier eine andere Geschichte. Weltrettung, ja, das will er auch. Aber bitte, bitte, mit dem Sessel und mit der Kaffeetasse in der Hand und mit einem Grillfest und Barbecue und an der ersten Adresse der Stadt und mit guter Bezahlung, Aufwandentschädigung, bitte, bitte, bitte. Das war ein bisschen der Traum. Aber dann noch ein weiteres Lichtblick hatte, und das war dieses auf dein Wort hin. Sie ließen die Netze und folgten ihm nach. Wir haben, du bist der Christus, und wir sehen, wie Jesus langsam aber sicher Weichen legt für die eigentliche Petrus-Geschichte. Auf dein Wort hin werde ich die Netze auf der anderen Seite werfen. Die hatten die ganze Nacht geschuftet, kein einziger Fisch war in ihr Netz reingeschwommen. Und am Ende der langen Nacht sagt Jesus, und jetzt versuch's auf der anderen Seite. Naja, hätten sie auch sagen können, Jesus, wir kennen uns hier aus, du nicht. Da ist kein Fisch breit und weit, weit und breit. Sie sind irgendwo anders. Und dann ziehen sie diese Netze rein. Petrus, der aufs Wasser läuft, ins Wasser springt, als Jesus ihm zuwinkt und dann sinkt und Jesus zieht ihn hoch, da diese bewegende Momente. Und ein Mann, der auf das Wort Jesu stand. Das Wort Gottes, ich habe es am Anfang gesagt, das ist ein Grund, es kostet mich sehr viel Mut, Podcasts zu machen, Bücher zu schreiben. Aber ich habe so einen tiefen Respekt für dieses Buch, eine Liebe dafür, dass es mir weh tut, wie damit umgegangen wird. Weil ich finde vieles, auf dein Wort hin ist das Thema von dem ganzen Buch. Natürlich gibt es auch schwierige Stellen, es gibt Dinge, die besprochen werden müssen und so weiter. Und in den Hauptthemen ist die Bibel eindeutig. Auf dein Wort hin. Das Buch ist stimmig, vom Anfang bis zum Ende ist es immer die gleiche Geschichte. Gott widerspricht sich nicht, weder in ethischen Fragen, noch in Fragen des Heils, Fragen des Reiches Gottes, Fragen der Heiligung, des Lebensstils, der Rettung eines Menschen. Auf dein Wort hin. Und wir werden sehen, wie Petrus in seinen Briefen später, Petrus 2, wie sein Hauptthema ist, Leute, Leute, haltet euch dran. Die Hauptermahnung dieser ersten Jünger in ihren Schriften, was immer wieder vorkommt, ist, hütet euch vor Irrlehre. Ihr klingt so politisch inkorrekt heutzutage. Haltet euch an das, was die Apostel euch weitergegeben haben. Haltet euch an das Wort. Das war Petrus später. Sein Hauptthema, er arbeitet es aus in seinen Briefen, dieser eine Satz, dein Wort gilt. Du legst die Weichen. You call the shots, sagen wir auf Englisch. Du sagst, wo es lang geht. Und ich habe so ein bisschen wie, mir wird immer wieder gesagt, du hast in Cambridge studiert und all diese kluge Leute um dich herum, hast du deinen Verstand in den Nagel gehängt, als du dich für Jesus und für sein Wort entschieden hast? Und ich sage immer, nee, ich habe ihn runtergeholt von dem Nagel. Weil es ist das Vernünftigste, was man machen kann. Wenn man die Gesellschaft anschaut, wenn man die Zeitung liest und dann dieses Buch offen hat auf dem Tisch. Man kriegt die Erklärungen dafür. Und auch Anweisungen, wie man in dieser Welt zu bestehen hat. Petrus hat dazu sehr, sehr viel gesagt. Was sagt das Wort über sich selber? Himmel und Erde werden vergehen, aber meine Worte nicht. Jesus selber gesagt. Wie oft hat er aus dem Alten Testament zitiert? Mehr als 100 Mal. Vom 1. Mose, hallo, angefangen. Und nie gibt es irgendeinen Kleindruck, ihr aufgeklärten deutschen Theologen des 22. Jahrhunderts, ihr wisst es besser. Ihr habt ja mehr. Nein, Himmel und Erde wird vergehen, aber mein Wort nicht. Mein Wort wird nicht leer zu mir zurückkommen. Er sandte sein Wort und heilte sie. Paulus, lass das Wort Christi reichlich unter euch wohnen. Deshalb treffen wir uns auch heute. Hoffentlich ist das eine der Motivation. Jesus hat immer gekontert mit, er steht geschrieben, als er angefeindet wurde oder angegriffen. Mein Mann hat es neulich in einer Predigt gesagt, in den Auseinandersetzungen mit den Pharisäen. Seine Antwort war immer, habt ihr nicht gelesen? Steht in dem Buch drin. Steht in dem Buch drin, Leute. Das Wort wurde Fleisch und wohnte unter uns, mitten unter uns. Und wir haben seine Herrlichkeit gesehen. Volle Gnade und Weisheit. Und das ist das Tolle an dem Wort. Es blieb nicht Buchstabe, es bekam eine Haarfarbe, ein Dialekt, eine Stimme, eine Sprache, die selbst das kleinste Kind verstehen konnte und es zu einfach war für manche kluge Leute. Das Wort wurde Fleisch, wohnte mitten unter uns. Mahatma Gandhi, der kein Christ war, hat Folgendes gesagt. Ihr Christen habt in eurer Obhut ein Dokument mit genug Dynamit in sich, die gesamte Zivilisation auf den Kopf zu stellen, diese kriegszerrissenen Welt Frieden zu bringen. Aber ihr geht damit so um, als ob es bloß ein Stück guter Literatur wäre. Weiter nichts. Das sagt ein Hindu an die Christen. Ihr habt keine Ahnung, liebe Leute, was für ein kraftvolles Dokument ihr in der Hand habt. Liebe Damen, wenn ihr ein Gedanke, einen Impuls mitnimmt, seid Frauen des Wortes. Geht auf Schatzsuche in diesem Buch. Das Wort ist nicht dazu da, um zerrüpft, bewertet, beurteilt zu werden. Es ist dazu da, damit ich beurteilt werde. Sorry, bewertet, wenn ich das in aller Liebe sagen darf. dass ich wie Petrus auf die Knie gehe. Sag auf dein Wort, wenn du es sagst, Herr, gibt es keine Fragen. Du weißt es besser. Du hast mich gemacht, du hast die Welt gemacht. Du bist vom Tod auferstanden, du wirst wohl wissen, wie es läuft mit diesem Leben. Lasst uns auch wie Petrus sagen, auf dein Wort hin. Nicht als Stock, nicht als Machthebel, nicht als du darfst nicht, nicht als Katalog von erdrückenden Gesetzen und Regeln, sondern dein Wort ist deine Leuchte für meinen Fuß und ein Licht auf meinem Weg. Das Wort, das es ist, der Stab und der Stecken, der in der Dunkelheit hingestreckt wird, damit du dich festhalten kannst und weißt, es kommt wieder Licht am anderen Ende, als befreiende Kraft für unser Leben. Das hat ein Leuchten ins Gesicht seiner Leser gebracht damals. David hat immer wieder in den Psalmen, vor allem Psalm 119, musst du einmal laut vorlesen, einmal im Jahr, empfehle ich sehr. Ich mache es beim Treppeln auf meinem Sportgerät, ich lese Psalm 119, was so schön lang dauert. Ich habe auch ein bisschen Training dabei. Er fällt über dieses Buch her wie einer, der einen Schatz und Beute findet. Es ist für ihn keine akademische Übung, es ist Leben für die Seele. Und natürlich muss man gegraben werden. Es ist nicht immer Seelenmassage, ist es auf keinen Fall. Es ist manchmal Schwarzbrot. Eine Freundin von mir, ihre Freundin hat sich für den Glauben interessiert und unser Moni hat ihr gesagt, du, liest die Bibel. Gut, sie fing an und ist in einem der Stammbäume gelandet. Oder war es 4. Mose, ich weiß auch nicht. Sie hat zurückgerufen und gesagt, und davon ernährt ihr euch als Christen? Ich muss sagen inzwischen, ja, selbst die Stammbäume haben es in sich. Nicht nur, dass sie uns zeigen, das ist alles Fakt. Es ist ja schwierig zu widerstehen, ja? Es sind ja alles protokolliert, was passiert ist, sondern da sind auch ein paar lustige Geschichten darin verborgen. Aber das lassen wir für ein anderes Mal auf dein Wort hin. Noch ein Sternstunde. Herr, geh weg von mir, ich bin ein sündiger Mensch. Das ist auch ein Punkt, wo Petrus erkennt, hey, die Feinde sind nicht die Römer hier. Wer hat Angst vor den Römern heutzutage? Für uns waren sie Witzfiguren in der Schule, Asterix und so weiter. Die Ömer. Damals waren sie keine Witzfiguren. Die waren absolut das Ultimative an Grausamkeit. Ich bin ein sündiger Mensch. In einem kurzen Augenblick erkennt ihr, was hier wirklich los ist. Alles hergeben fängt hier an. Hier fängt die eigentliche Geschichte an. Nicht meine Umstände sind der Feind, nicht die Gesellschaft, nicht mal die Politik, nicht mal der Krieg in der Ukraine oder nicht mal Covid oder nicht mal der Krieg, den wir erlebt haben in Nigeria. Ich weiß noch, wie meine Mutter gesagt hat zu uns als jungen Mädels, als die Leichen sich stapelten und dieser Gestank von Verwesung in der Luft war, in der schwulen afrikanischen Luft, wie sie zu uns mal sagte, Mädels, denkt nicht, dass es nur da draußen ein Problem ist. Das, was dort passiert, steckt in jedem von uns drin. Und laut der Bibel an der Stelle fängt, Kyrie eleison, Herr, erbarme du dich meiner. Ich bin nicht würdig, dein Sohn zu heißen. Es ist sehr unmodisch, das zu sagen heutzutage. Wir wollen hören, wie toll wir sind. Petrus fällt auf die Knie. Hoffnungslos, rettungsbedürftig. Da fängt die Geschichte an. Wir werden sehen, wie sie weitergeht, wo wir die eigene Schuld erkennen. Und wer die Rettungsbedürftigkeit nicht erkannt hat, erlebt die Gnade auch nicht. Das ist der Clou in dieser ganzen Sache. Bei einer bahnbrechenden Begegnung im Neuen Testament führt Jesus uns dieses Prinzip klar vor Augen. In einem gefühlsvollen Ausbruch platzt eine Frau von schlechtem Ruf mitten in eine Elite-Runde frommer Leiterpersönlichkeiten hinein, wirft sich vor Jesus nieder und schüttet eine kostbare Salbe auf seine Füße. Die anwesenden Theologen sind außer sich vor Empörung. Sowas Unanständiges, Unangemessenes, Emotionales, ausgerechnet in dieser heiligen Runde. Weiß Jesus etwa nicht, was für das eine Frau ist? Wie kann er sich nur mit so einer Person abgeben? Doch Jesus stellt die frommen Leute für ihre hochnäsige Reaktion zur Rede. Ihre vielen Sünden sind vergeben. Sie hat viel geliebt. Wer aber viel vergeben wird, der liebt wenig. Oder wer wenig erkannt hat, wie sehr viel Vergebung er braucht, Wer sich nicht einmal bewusst ist, wie sehr er die Vergebung seiner Sünde nötig hat, wird die Freude und Erleichterung über diese Vergebung nie erleben. Deshalb gibt es so viele Zitronengesichter in unseren Gemeinden. Wir haben die Freude verloren. Wir wissen nicht mehr, wovon wir gerettet sind. Wir wissen nicht mehr, wir hätten die Hölle verdient. Die Verlorenheit. Es geht uns zu gut. 80 Jahre Wohlstand. Unsere jungen Leute wissen nicht, wie es ist, einen Abfuhr zu bekommen von einem Job. Vielleicht inzwischen schon von einem Jobbewerbung. Wir haben Leiden vergessen. Und das hat nicht nur, ich bin ein großer Fan von Wohlstand, Sicherheit und Frieden, sage ich euch. Ich habe genug das andere erlebt. Aber ich muss zugeben, unserem geistlichen Leben tut es nicht immer gut. Wir vergessen, wie man kämpft um seinen Glauben, um irgendetwas. Wir vergessen, was Sünde ist. Und außer wenn wir in der Bibel lesen, da wird ein Spiegel vor Augen geführt. Das, was wir Menschen so schwer begreifen, ist für Gott nicht verhandelbar. Schuld verlangt nach einem Ausgleich. Rechnungen müssen bezahlt werden. Schwamm drüber ist nicht Gnade. Schwamm drüber ist nicht so schlimm, funktioniert nicht. Nichts von meiner Sünde wissen zu wollen, auch nicht wollen. Spätestens dann, wenn gegen mich gesündigt wird, dann weiß ich, was Sünde ist. Jemand hat gesagt, mit jungen Leuten kann man nicht heutzutage über Sünde reden. Ich habe gesagt, Moment mal, also wenn dem sein Handy geklaut wird, dann weiß er, was Sünde ist. Nur wenn er jemand anderes sein Handy klaut, und genau das ist das Problem. Wir minimieren unsere Schuld, maximieren, der andere ist immer Schuld. Wenn ich über andere lästere, ist mein gutes Recht, ich bin halt ehrlich. Wenn andere über mich lästern, bin ich verletzt. Mobbing rufen, merkt ihr das? Und wenn wir das gar nicht merken, das ist aber echt ein Problem. Und hier sticht die Bibel voll rein, alle sind Sünde, alle stinken nach Schweinestall. Meine Tochter hat mich einmal gefragt, muss ich im Schweinestall gewesen bin, um gerettet zu werden? Ich war doch immer lieb. Ich habe jetzt gesagt, du Schatz, du musst nicht in einem gewesen sein, du musst erkennen, dass du in einem sitzt, aber ganz arg. Auch mit der Bibel in der Hand und tolle Noten in der Schule. Sorry, die Bibel ist da ganz klar. Wir sind so überempfindlich, wenn es um die Sünde der anderen geht. Und gut, ich habe niemanden umgebracht, aber was habe ich gehasst und geneidet und gezickt und innerlich nach Vorteilen gesucht. Und alles, was ich bezogen ist, das erkennt Petrus hier auf einmal. Alles, was in mir ruft, ich oder der junge Sohn in Lukas 15, was mir zusteht, was steht mir zu? Wieso der andere und ich nicht? Die salonfähigen, frommen, kleinen Sünden? Warum? Ich habe die ganze Arbeit gemacht. Warum kriegt sie den Blumenstrauß? Die bitteren Sünden und die Endstation, wisst ihr, 7. Oktober in Israel. Boko Haram in Nordnigeria. Ukraine. Gib mir. Das ist Sünde. Gib mir, was mir zusteht. Es gibt diesen Moment, wo Petrus sagt, boah, hoffnungslos verloren. Erbarme du dich. Und langsam aber sicher dämmert es Petrus, dass hier in der Tat eine andere Geschichte läuft. Der rote Teppich verschwindet in die Ferne. Von da an begann Jesus, Matthäus 16, 21, seinen Jüngern zu zeigen, dass er nach Jerusalem hingehen müssen, von den ältesten Hohenpriestern, Schriftgelehrten, vieles Leiden, getötet, am dritten Tag auferweckt werden muss. Eigentlich war es klar, hat ihm gesagt. Und Petrus nahm ihn beiseite, fing an, ihn zu tadeln, ihn zu belehren, indem er sagte, behüte dich, Herr, das wird dir keinesfalls widerfahren. Da sieht man diese Clash. Und das ist die Stelle, wo er sagt, hinter mich Satan. Er sagte andere Dinge, ziemlich krass. Simon, der Satan hat eure begehrt, euch zu sichten wie den Weizen. Ich habe für dich gebetet, dass dein Glaube nicht aufhört. Und wenn du zurückgekehrt bist, stärke deine Brüder. Das sind wir, Brüder und Schwester. Heute Morgen stärkt er uns durch seine Geschichte. Ist doch toll, oder? Hat er gemacht. Wahrlich, ich sage dir, in dieser Nacht, ehe der Hahn kräht, mich dreimal verleugnen. Petrus sagt, nee, kann ja nicht sein. Niemals, es kracht ja richtig zwischen ihnen. Und dann dreht sich das ganze Narrativ. Petrus bekommt zu spüren, wie sehr Satan ihn begehrt, schonungslos, wie er mit seinem eigenen Versagen konfrontiert. Und es ist nicht schlecht. Elias Sternstunde war nicht auf dem Berg Karmel. Elias Sternstunde war, als er zusammengebrochen ist in der Wüste und erkannt hat, Gott schreibt diese Geschichte. Meine tolle Leistung, Begabungen bringen es nicht. Ich werfe mich auf seine Gnade. Es ist etwas, was wir immer wieder machen müssen. Und seine großspurigen Worte, die keine Taten hervorbrachten. Auch wenn alle anderen dich verlassen, ich bin noch am Start, Herr. Und dann lesen wir diese traurige Vers. Er weinte bitterlich und den habe ich nie erkannt. Jedes Jahr zu Ostern versuche ich mit den Freunden von Jesus, das alles mit ihnen zu erleben, was da passiert ist. Ich muss oft heulen. Die erwarten, gell? Hosianna, Hosianna, jetzt sind wir dem so nah. Der Traum wird bald erfüllt. Wenn einer die Römer los wird, dann er. Seine Thronbesteigung in Bälde, das lang ersehnte goldene Zeitalter. Wir können wieder aufatmen, wir haben Brote auf dem Tisch, wir werden nicht mehr so gedemütigt und die Steuer aus unserer Tasche rausgezogen. Und dann kurz danach wieder diese lähmende Schockstarre für alle, die ihre Hoffnungen auf ihn gesetzt hatten, wie schnell eine Stimmung kippen kann. Horrorszenarien entfalten sich vor ihren Augen, die können es schier nicht glauben. Er wird sich doch wehren, oder? Seine übernatürlichen Kräfte entfesseln, seine Feinde zerstreuen, das war doch der Plan. Jetzt wäre ein optimaler Augenblick dazu, komm doch Jesus, sag ihnen, wo es lang geht. Die ganze Welt ist hier zum Pessachfest, die Bühne wartet auf dich. Jesus, all in, komm. Ja, all in, aber anders wie sie erlebt, erwartet haben. Schlag folgt auf Schlag, die Nacht- und Nebelaktion im Garten Gethsemane, der Kuss des Verräters, Jesus wehrt sich immer noch nicht. Er wird von einer lachhaften Anhörung zur nächsten geschleppt. Kann doch nicht wahr sein, Jesus, jetzt ist doch alles Puppentheater, Lüge. Jeder weiß doch, dass dieser Mann unschuldig ist. Er wehrt sich immer noch nicht. Okay, hat schon Tradition, auch bei Lazarus. Lazarus ist bekannt für diese Last-Minute-Aktionen. So ein Zauber aus dem Hut. 5-Sterne-Wunde, mach's jetzt. Maximale Wirksamkeit. Aber er macht es nicht. Die römischen Soldaten, Feierabendlaune, lachen sich krumm, während sie mit ihm ihren Spott treiben. Und dann kommt's, die messerscharfen Metallspitzen der römischen Peitsche in seine Schultern hinein. Zum ersten Mal spritzt Blut. Ich glaube, spätestens da wissen die Jünger, das ist eine andere Geschichte. Das ist nicht das, was wir erwartet haben. Bei jedem Peitschenhieb fährt er zusammen, brüllt auf, aber wehrt sich immer noch nicht. Was hat er bloß? Wo sind die schlagfertigen verbalen Retourkutschen geblieben, mit denen er seine Anhänger zum Lachen und seine Feinde zum wutentbrannten Schweigen gebracht hat? Komm doch, König! Gerade waren wir so nah. Ein Land frei von den Römern, Jesus, mach doch. Also man kann richtig mitfühlen bei jeder Station der Passion. Deshalb ist es so gut, den Ostergarten zu besuchen und diese Stationen mitzufühlen, was hier los war. Jesus weiß ganz genau, was er macht. Es geht nicht mehr um Petrus all in, ein Leben der Hingabe. Jetzt hat die Geschichte sich gewendet. Jesus all in, ein Leben der Hingabe. Dumpfe Hammerschläge, scharfe Nägel werden in die Blutader seine Handgelenke reingetrieben. Er brüllt vor Schmerz. Überall Blut. Und spätestens jetzt dämmert es Petrus wie auch seinen Freunden ein. Das ist ernst, was hier läuft. Es gibt kein Last-Minute-Wunder, kein Gegenschlag. Neue Gedanken treiben durch die Köpfe der gestrandeten Jünger. Kreuzigungen gibt es nur in Serien. Das wissen wir von Josephus Flavius. Auf eine Kreuzigung folgt die nächste. Man guckt, mit wem ist er befreundet. In Instagram und Facebook, hol die alle rein. Und dann gibt es den nächsten Termin. Auch Frauen wurden gekreuzigt. Die römische Straßenpatrouille wird die Gassen bald nach weiteren Aufständischen durchkämmern. Die sind in Gefahr, das merken sie jetzt. Die Geschichte läuft ganz anders. Das ist kein Traum mehr. Albtraum, die Nerven der Stadtbehörden liegen blank. Die römischen Obrigkeiten aus Rom gucken auf Palästina, wie es damals hieß. Köpfe könnten rollen, wenn es hier einen Aufstand gibt. Deshalb lassen sie den Oberterroristen Barabbas los und kreuzigen Jesus, nur um ihre Ruhe zu haben. Der römische Kaiser würde davon erfahren, Köpfe würden rollen, wenn es schief läuft. Kein Wunder, dass fast alle Jünger Jesu auf den Absatz drehen und die Flucht schlagen. Ich kenne den Menschen nicht. Der traurigste Vers der Bibel. Zweittraurigste, er ging hinaus und weinte und weinte und weinte. Komplett gescheitert und er ahnt nicht, hier kann Jesus was mit ihm anfangen. All in, Jesus all in, ein Leben in Hingabe. Dieses Kreuz muss Petrus Kreuz auch werden. langsam dämmert. Und ich glaube, es gab drei Verabredungen mit Petrus. Ich würde so gerne wissen, nach der Auferstehung, wo Jesus sich unter vier Augen mit ihm getroffen hat. Ich glaube, da hat er den ganzen Stoff für seine Briefe bekommen, die wir heute Nachmittag anschauen werden. Aber langsam versteht er, was diese Rettung ist. Der, der die Lilien kleidet, wird öffentlich ausgezogen. Dem, der Sünden vergibt, wird keine Gnade erwiesen. Der, der zum Vater einlädt, wird vom Vater verstoßen. Der lebendiges Wasser anbietet, schreit, ich dürste. Das Licht der Welt im Finsternis umhüllt. Er geht den Weg, den ich hätte gehen sollen. Der große Tausch. Er macht es meine Sünde nicht ungültig. Meine Sünde ist da. Alles, was ich falsch gedacht habe und falsch gesagt habe, meine bissigen Kommentare, meine Faulheit, meine geistliche Trägheit, mein Hochen und mein Leben so ähnlich wie Petrus. Er verurteilt mich nicht, er sagt nur, schick mir die Rechnung, ich bezahle. Golgatha lässt grüßen. Ich bezahle? Du kannst es nie und nimmer bezahlen. Und dann fängt an die Gänsehaut und die Dankbarkeit und diese herrlichen Lieder, die wir gesungen haben, die bedeuten was, die kommen aus dem Herzen, die treiben uns Tränen in die Augen der Dankbarkeit. Das macht er für mich. Jesus all in, sein Leben, der Hingabe, sein Opfer für mich, das ist die Geschichte, die hier läuft. Petrus, den Staat Israel wiederherstellen, alles schön und gut. König Davids goldenes Zeitalter, alles schön und gut, aber der eigentliche Traum ist viel größer, ist die ganze Welt. Geht hinaus, verkündet es. Es war nicht nur für die Juden, Petrus, da fingen wir an, aber es ist für die ganze Welt. Das ist die Geschichte, die hier läuft. All in, Zusammenbruch auf der Verliererspur. Petrus eifrig, aber ungeheiligt eifrig, im eigenen Auftrag, Optionen ausgelaufen. Cool, erfolgreich? Nee. Gottes Geschichte übernimmt das Narrativ hier. Die Geschichte des Kreuzes. Und das fängt immer mit einem gebrochenen Herzen an. Gebrochen über unsere Sünde. Gebrochen über unser Scheitern. Gebrochen über unsere Menschlichkeit. Gebrochene Beziehungen. Ich schreibe gerade ein Studio über Lea im Alten Testament und ich dachte, das ist ja krass. Lea bringt den Juda auf die Welt. Juda ist der, wo Gott sich reinschmuggelt in die Genetik. Das ist der Stamm, durch den Christus kommen wird. Ich hätte Esau und Rahel genommen. So, Traumpaar. Gott nimmt die zwei, die ungeliebt sind, auf der Ersatzbank, abgelehnt. Mach sie zu Mutter und Vater. Das ist die Christuslinie. Und Lea fängt an, die Heilsgeschichte fängt nicht an mit Brainstorming, mit Fundraising, mit den Klugköpfen, die zusammenkommen, sondern mit einer Frau, die heult, weil ihr Mann sie abgelehnt hat. Ein Kind nach dem anderen bringt sie auf die Welt. Jetzt wieder, nichts da. Er liebt die andere. Und dann kommt ein Juda und sie sagt, dieses Mal mache ich das anders. Dieses Mal lobe ich den Herrn. Lobpreis, sie hat keine Ahnung, was sie damit sagt. Damit der Kickstart für die Heilsgeschichte. Dieses Mal setze ich auf den Herrn. Und immer wieder in jedem Buch der Bibel finden wir die Fortsetzung. Mose, sein Kinnlade, fällt erstmal runter, als er erfährt, welchen Auftrag er ausführen soll. Wer bin ich? Protestiert er. Dass ich zum Pharao gehen und die Söhne Israels Ägypten herausführen. Wenig später bekommt er die Antwort. Ich bin, der ich bin. Das ist krass, oder? Nicht du, Mose, vergiss es. Natürlich kannst du es nicht machen. Natürlich ist in unserem Herzen kein gutes Ding, aber ich. Und das sagt der Herr zu dir heute, aber ich. Du vielleicht nicht. Du zu kaputt, zu müde, zu krank, zu viel schiefgelaufen. Und vielleicht ist es das einzige Wort, das du mit nach Hause nimmst heute. Ich bin, der ich bin. Und das ist, wo die Geschichte geschrieben wird, liebe Ladies. Wer er ist und nicht wer du bist. Es fängt immer. Er ist nahe denen, die ein gebrochenes Herz haben. Er hat zwei Wohnsitze, hoch oben im Himmel, Jesaja, irgendwo 57. Er thront oben im Himmel, zweiter Wohnsitz, bei denen, die heulen. Das ist seine Adresse. Er ist nahe denen. Und da fangen wir an, wie Mose, wie Petrus zu sagen, hier bin ich, ich kapituliere, all in. Aber nicht mit meinen Leistungen, nicht mit meinen Talenten, nicht mit meinen tollen Herkunft, mit meiner Bildung, mit meinen Begabungen. Vergiss es. All in mit meiner Gebrochenheit, mit meiner tiefen Dankbarkeit, dass ich den Tod und die Ewigkeit in der Hölle verdient hätte und jemand ist dazwischen gesprungen und gesagt hatte, mich trifft der Kugel, nicht sie. Ich habe sie so lieb. Und dann nimmt er das alles auf sich, was auf uns gezielt wurde. Nimmt uns in seinen Arm, drückt uns an sein Herz. Und wie bei Petrus hat er nur eine Frage. Alles wird reduziert auf diese eine Frage. Liebst du mich? Nicht kannst du das? Nö, kannst du nicht. Nicht bist du klug genug? Gut, auch nicht. Fit genug? Auch nicht. Gut aussehen genug? Kannst auch vergessen. Aber Petrus, liebst du mich? Liebst du mich? Dreimal. Dreimal hat er ihn verraten. Dreimal darf er es wieder gut machen und sagen, Herr, das ist alles, was zählt. Nicht ich, du. Deine Geschichte. Und wisst ihr, Petrus ist natürlich der große Held. Wir werden heute Nachmittag sehen, was aus ihm wird. Nach diesem Zerbruch. Jedes geistliches Werk fängt mit Zerbruch an. Mit entweder irgendwelche Umstände, Schicksalsschläge oder der Zerbruch, der einfach aus Müdigkeit kommt, aus diesem Wissen, je mehr mein Leben weiter fortschreitet, desto mehr das Gefühl, wozu soll das alles? Habe ich irgendwas angerissen hier? Bin ich zu irgendwas fähig? Und je älter man wird, desto mehr häufen sich die Dinge, die schieflaufen, die nicht so gut nach Plan gelaufen sind. Und das ist wie eine Einladung direkt von Gott. Wir schalten um, nicht du, nicht wer bin ich, sondern wer ist er. Und ich glaube, das will er tief einprägen in manche Herzen, wenn das nur das Einzige ist und alles, was du sagen musst, Herr, ich liebe dich. Wo soll ich sonst hingehen? Was für andere Optionen gibt es? Alles ausgelaufen. Ich liebe dich. Und mit dem, was ich noch habe in meinem Leben, ob es viele Jahre sind, egal wie viele Körperteile noch tun oder aber nicht, ist egal. Mundwerk tut immer bei uns Frauen. Dir gehört alles. Alles all in, das ist all in. Nicht all in, ich muss was schaffen. All in, er muss was schaffen durch mich und er darf.